Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Fußballnationaltorwart Robert Enke ist tot. Der 32-Jährige wurde am Abend im niedersächsischen Neustadt von einem Zug überrollt.
Robert Enke litt an Depression. Das erklärt seine Witwe Theresa am nächsten Tag, als sie auf eigenen Wunsch eine bewegende Pressekonferenz gibt und ganz Deutschland vor ihr den Hut zieht.
Ich habe ihn immer begleitet und wollte ihm einfach helfen, das durchzustehen. Und hat ihm auch immer gesagt, wir können andere Hilfe auch in Anspruch nehmen, wie die Klinik. Aber er wollte es nicht aus Angst. Wir dachten halt auch, mit Liebe geht das. Aber man schafft es doch nicht immer.
Der Torwart, der sich das Leben nahm. So ist der Name des Fußballers Robert Enke im kollektiven Bewusstsein verankert. Er ist in Jena aufgewachsen, spielte für Mönchengladbach, wurde ein Star bei Benfica Lissabon und Ersatztorwart beim FC Barcelona. Er landete in der Arbeitslosigkeit und war schon fast vergessen, als er sich über die zweite spanische Liga wieder nach oben kämpfte. Torwart und Mannschaftskapitän von Hannover 96 und Nationaltorwart wurde. Im November 2009 setzte Robert Enke seinem Leben ein Ende. Er litt seit mehreren Jahren unter Depressionen. Keinem war das bekannt, auch nicht seinen Mannschaftskameraden, wie Oliver Bierhoff einen Tag nach Robert Enkes Tod bekennt.
Keiner, wirklich keiner, hat irgendeinen Anlass gehabt zu glauben, dass Robert Enke an dieser Krankheit leidet. Im Gegenteil, wir haben ihn immer als sehr gefestigt, sehr stabil kennengelernt. Und umso mehr erschüttert uns das natürlich. Und so wie ich jetzt fühle, fühlen auch die Spieler.
Wie groß muss die Angst gewesen sein, sich nicht einmal der eigenen Mannschaft anzuvertrauen? Leistungssportler gelten als geistig stark und gesund. Doch auch oder besonders sie empfinden Leistungsdruck, Versagensängste und leiden unter der ständigen öffentlichen Bewertung und Abwertung. Daumen hoch, Daumen runter, das geht schnell in dem Metier. Wenn dann noch Schicksalsschläge dazukommen, wie der Tod von Robert Enkes zweijähriger Tochter, dann kann der Lebenswille erschöpft sein. Vor allem, wenn man keine Hilfe sucht, aus Angst und aus Scham. Was ist, so viele Jahre nach dem Tod des Torwarts, noch zu spüren von dem Zeichen, das er gesetzt hat? Hat sich etwas geändert im Umgang mit der Krankheit Depression? Sind wir endlich offener geworden? Bremen, Weserstadion. Schon 3 Stunden vor Anpfiff strömen die Zuschauer ins Stadion. Gegner ist heute Hannover 96. In der Fanclub-Kneipe geht es schon hoch her. Vor dem VIP-Eingang ist ein kleines Fußballtor aufgestellt. Väter und Söhne stehen Schlange, um den Ball ins Tor zu schießen. An einer mechanischen Torwartfigur vorbei, die den Ball abzuwehren versucht. Ob es Robert Enke wohl so ergangen ist wie diesen Pappkameraden? Irgendwann nur noch zu funktionieren, mechanisch wie ein Uhrwerk? 20 Meter weiter steht ein Kleinbus mit der Aufschrift Robert Enke Stiftung on Tour. Unter einem weißen Partyzelt stellen 2 junge Frauen eine Tafel mit einem Quiz auf und einen Stehtisch. Auf dem drapieren sie einige Flyer und das Buch Robert Enke, ein allzu kurzes Leben von Ronald Reng. Auf dem Buchumschlag ein Foto des Torwarts, lächelnd. Felicitas Löffelmann, Mitte 20, Sportstudentin, steht 2-mal im Monat mit diesem Stand vor Fußballstadien, ehrenamtlich.
Wir leisten mit unserem Informationsstand hier Aufklärungsarbeit zur Krankheit Depression. Und dort wollen wir als größter Schwerpunkt eben das Thema enttabuisieren, sprich, dass man sich offen darüber unterhalten kann, dass Betroffene keine Scheu haben müssen, das beim Arbeitgeber zu sagen oder auch im Familienbekanntenkreis, dass man dort eben eine gewisse Offenheit einfach hat, über die Krankheit zu sprechen, weil im Endeffekt ist es eine Krankheit wie jede andere auch, nur dass sie eben für Außenstehende nicht sichtbar ist.
1 Jahr nach dem Tod des Torwarts wurde die Robert-Enke-Stiftung gegründet, ein Projekt des Deutschen Fußballbundes, des Ligaverbands und des Clubs Hannover 96. Vorsitzende der Stiftung ist Theresa Enke. Seit 2011 ist die Stiftung mit dem Bus auf Tour. Jährlich sind es 80 Einsätze, die die Ehrenamtler bestreiten. Vor Fußball- und Eishockeystadien, Handball- und Basketballhallen. Auch Kommunen, Institutionen, Universitäten oder Schulen können den Infostand kostenlos buchen. Felicitas Löffelmann ist seit 2 Jahren als ehrenamtliche Helferin für die Robert-Enke-Stiftung unterwegs.
man hat durch Robert Enke eben immer einen gewissen Aufhänger, weil die Leute ihn eben kennen, vor allem vor den Fußballstadien, und sind tatsächlich dann ja doch sehr betroffen auch. Kommen auch viele, die sagen, die haben Robert Enke mal getroffen, persönlich. Häufig auch Ordner von den Fußballstadien. Und da kriegt man häufig kleine Geschichten erzählt. Und das ist immer schön. Also ist eben auch eine Art, an ihn zu erinnern. Aber eben auch dann gleichzeitig kommt man eben auch über die Krankheit ins Gespräch. Und das freut uns natürlich.
Zwei junge Männer, am Schal als Hannover-Fans erkenntlich, kommen heran, greifen zu einem Flyer der Enke-Stiftung.
Was uns an dem Thema interessiert, dass es einen Menschen, so wie Robert Enke, einfach so, also einen getroffen hat, wo es erstmal klar wird, dass das ja viele Menschen sind, so, wo man es auch gar nicht denkt, sage ich mal. Ja? Wie viele Menschen das im Kopf haben, ohne dass man das halt, so eine Krankheit ist einfach scheiße. So, ne? Aber ich finde es gut, dass es sowas gibt hier, solche Umfragen mal so, ne? Was die Leute überhaupt über die Depression denken. Andere Leute denken einfach so, okay, der ist kaputt in der Bühne, wird abgestempelt. Ich finde halt, dass solche Leute auch gerade die unterstützt werden müssen. So, ne? Deswegen bin ich halt voll für sowas. Ne? Ich finde es gut, dass es solche Stiftungen jetzt gibt, aber ich finde es halt schade, dass halt alles so spät erst gemacht wird. Dass erst was passieren muss, bevor solche Leute geholfen wird. Ne?
Die beiden Hannover-Fans wenden sich der Tafel mit dem Quiz zu. Dort stehen schon andere Besucher, die versucht haben, die Fragen zum Thema Depression zu beantworten, indem sie einen Magneten auf jene Zahl schieben, die sie für die richtige Lösung halten. Marlene Leier, die zweite ehrenamtliche Helferin, ist gerade beim Auswerten.
Okay. Teilweise gar nicht mal so weit entfernt von der richtigen Lösung. Hier sind es 4,7 Millionen Menschen im Jahr, die an Depressionen eben betroffen sind, das heißt aktuellen Behandlungen. Dann 20% leiden einmal in ihrem Leben an Depressionen. 15% der schwer depressiv erkrankten Menschen begehen Suizid. So wie es jetzt eben auch bei Robert Enke der Fall. Ja, wir fahren ja
auch. Habe ich auch auf deinem Stadion gesehen, Robert Enke, ne? Hier auch ja. In Hannover.
Doch, also wir fahren ja auch viel rum, jedes Wochenende und auch weite Wege. Ja, okay. Aber eigentlich denke ich, jedes Mal, das hat sich echt gelohnt. Also auch wenn es nur ein Gespräch war oder so.
Ja. Ja, auf jeden Fall eine gute Aktion und ich wünsche ihnen, dass sie das weitermachen. Und also dass es auch halt Erfolg hat und auch bei Leuten ankommt und auch so wahrgenommen wird. Das ist das große Problem mit Akzeptanz.
Ja.
Immer dichter wird der Menschenstrom in Richtung Stadion. Ein Mann, Werder Bremen-Schall um den Hals, fragt nach einem Flyer.
Kann ich mir so eins mitnehmen?
Ja, klar.
Der Mann, Mitte 50, hat eine große Handpuppe auf dem Arm, der er ein Werder-Shirt übergezogen hat. Sein Maskottchen für das Spiel. Er erzählt, dass er mit dieser Puppe, bei der man den Mund bewegen kann, in Altenheime und auf Kinderstationen im Krankenhaus geht. Andere Leute aufmuntern, ehrenamtlich. Er hat selbst erfahren, wie wichtig das ist, ein bisschen Freude und Lachen ins Leben zu bringen. Denn er hat 20 Jahre lang unter Depressionen gelitten. Er schaut auf das Buch mit dem Porträt Robert Enkes. Tränen in den Augen.
Der hat sich umgebracht an den Geburtstag von meiner Mutter, am 10.11.2009. Das werde ich nie vergessen. Und er hatte die stärkste Frau, die es in meinen Augen gibt, die das 9 Jahre gewusst hat, die in Spanien mit ihm gelitten hat, in Griechenland, in Deutschland, es nie öffentlich gemacht hat, was traurig und schade ist, weil sie werden nur gesund, wenn sie es öffentlich machen. Outen. Sagen, was ist Sache. Ja. Und so habe ich es geschafft. Ich bin heute bei der Volksbank in Neumünster seit 40 Jahren beschäftigt. Ich bin Ansprechpartner für Menschen, die ein Problem haben. Und die fragen mich.
Seit Enkes Suizid hat sich im Umgang mit dem Thema Depression viel geändert, findet der Mann aus Neumünster. Es wird, so erlebt er es und praktiziert es selbst, offener darüber gesprochen.
Die Menschen lernen dazu. Wir haben bei uns in der Bank ein Gesundheitsmanagement. Und wissen Sie, was das bedeutet? Dass die Leute sagen, was Sache ist. Wenn sie merken, da passt was nicht oder ich kann nicht mehr. Sagen. Outen. Wer dadurch den Mund aufmacht und das verheimlicht, der macht was falsch. Sie müssen was sagen. Ob es die Partnerin ist, der Arbeitgeber, Freunde und nicht alleine bleiben, weil das Problem ist, sie kapseln sich immer mehr ab. Und dann, das ist wie so eine Schraube, sie drehen sich in die Erde. Ich persönlich habe das so erlebt, ich habe meinen Stecker rausgezogen, ich habe keine Musik mehr gehört, ich habe nicht mehr gelesen, ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich habe mir noch was zu essen geholt, damit ich nicht verhungere, was zu trinken, damit ich nicht verdurste und habe an die Tapete geguckt und habe eine R vor der Tapete, monatelang.
Wenn es mal besser wurde, konnte der Bankangestellte zur Arbeit gehen. Dann wieder die nächsten Angstattacken beim Einkaufen, am Steuer des Autos, im Bus, Rückzug in die Wohnung. Der Werder-Fan drückt seine Handpuppe fester an sich und schaut lange auf das Porträt Robert Enkes auf dem Buchcover. Natürlich hat er die Biografie längst gelesen.
Und ich habe schon viel geweint über ihn her. Vor allen Dingen, wenn man selbst betroffen war, dann weiß man, wovon man redet. Leute, die das nie hatten, die können das gar nicht verstehen. Sollen sie auch gar nicht. Ich wünsche das auch keinem. Das ist für mich ein ganz bewegender Moment, dass ich hier stehe.
Wenn er etwas gelernt habe aus dem Schicksal Robert Enkes, dann dieses. Es kann jedem passieren und wenn es passiert, dann behalte es nicht für dich. Hol dir Hilfe.
Er war eine öffentliche Person. Er wollte nicht, dass es erkannt wird nach außen, weil er Angst hatte, wenn sie es wissen, oh, dann bin ich nachher nicht mehr Torwart, dann fliege ich da raus. Ja, solche Gedanken kommen dann.
Felicitas Löffelmann schaut dem Werder-Fan und seiner Puppe noch lange nach. Hans im Glück hat er die Puppe genannt. Ob er heute die Fans damit aufmuntern wird, wenn es für ihre Mannschaft nicht so gut läuft? Noch weiß keiner, dass an diesem kalten, regnerischen Tag die Bremer die sonst überlegenen und in der Tabelle weit vor ihnen platzierten Hannoveraner besiegen werden.
Man lernt ganz viele Leute von der ganz anderen Seite kennen. Also das fasziniert tatsächlich doch jedes Mal wieder, wie offen auch viele Leute sind, wo ich sagen würde, das sind teilweise Sachen, die würde ich nicht jemand Wildfremdem erzählen. Ja, da kann man sich dann die Frage stellen, warum machen die Leute das? Aber natürlich sind wir für alles offen und gerne bereit, uns über alles zu unterhalten. Also wir sind nicht beratend dabei tätig, sondern eher als Zuhörer aufmerksamer sind wir da, weil das vielen auch schwerfällt. Und bei uns ist eben definitiv das Verständnis da für die Leute.
Nicht nur mit dem Bus vor Stadien, sondern auch bei Facebook und Twitter informiert die Stiftung über die Krankheit Depression. Neuerdings gibt es die sogenannte Enke-App mit Fakten, einem Selbsttest, Informationen zum Thema Depression und Sport. Das Wichtigste aber ist ein SOS-Bereich, in dem man Gruppen einrichten kann, die man im Notfall sofort informiert. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Notruf an Rettungskräfte abgesetzt wird, die dann den Standort des Gefährdeten lokalisieren können. Das Motto der Helfer: Robert Enke konnten wir nicht retten, dich schon. Darüber hinaus hat die Stiftung ein Netz von Beratungsstellen aufgebaut, dessen Fäden in Aachen zusammenlaufen.
Mit der Uniklinik Aachen wurde eine Beratungshotline eingerichtet. Also dort sitzen Fachkräfte vor Ort und dort können auch Fragen jeglicher Art gestellt werden. Beziehungsweise vielleicht wird man manchmal dort dann auch woanders wiederum hin verwiesen. Aber dort ist auf jeden Fall ein sehr guter erster Anlaufpunkt, wo man Hilfe bekommen kann.
0241 80 36 777.
An jedem Werktag ist diese Nummer erreichbar. Wer sie eingibt, landet bei Dr. Henkel und seinen Kollegen. Carsten Henkel ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie und betreut als Oberarzt eine Station im Universitätsklinikum Aachen. Die Beratungshotline ist für alle Betroffenen da, nicht nur für Sportler. Daneben wurden spezielle therapeutische Angebote für Leistungssportler geschaffen. So hatten es die Gründer der Robert-Enke-Stiftung beschlossen.
Und das war dann so eine Initialzündung und daraufhin wurden zunächst Zentren für seelische Gesundheit im Sport gegründet, zunächst universitäre Zentren, die sich inzwischen dann flächendeckend vermehrt haben. Und inzwischen sind wir also auch über die Ländergrenzen hinaus in Österreich und in der Schweiz vertreten, aber auch inzwischen auch so einige Zentren, die jenseits von Universitäten auch sportpsychiatrische Sprechstunden anbieten.
Leistungssportler sind von Depressionen zunächst einmal nicht mehr betroffen als die allgemeine Bevölkerung. Rund 20% erkranken daran. Doch Sportler sind körperliche Symptome wie Erschöpfung und Schmerzen gewöhnt. Sie werden ausschließlich als Folge des harten Trainings interpretiert. Wenn die Symptome jedoch chronisch werden, erkennen Sportler oft nicht, dass dies auch Anzeichen einer Depression sein können. Im eigenen Club finden sie manchmal nicht die richtige Hilfe.
Ja, die Sportpsychologen, die von den Vereinen oder Verbänden bezahlt werden, stehen natürlich in dem Konflikt, dass sie zunächst erstmal für die Leistungsverbesserung, Leistungssteigerung der Athleten zuständig sind. Und sicherlich so kleinere Schwankungen und Ängste werden sicherlich auch von denen aufgefangen und in Richtung der Leistungsoptimierung eingesetzt. Aber wichtig ist es eigentlich auch bei ihnen zu erkennen, sozusagen, wann diese Schwelle zur Störung, zur behandlungsbedürftigen Erkrankung überschritten ist. Und dafür gab es bislang dann nicht so flächendeckend Ansprechpartner, beziehungsweise so eine Hürde für Sportler, sich in eine allgemeine psychiatrische Praxis oder Klinik zu begeben. Und Ziel war es jetzt so eine, zum einen Entstigmatisierung von solchen Krankheiten. Man darf also über solche Krankheiten reden, auch im Sport darf man über sie reden und muss auch über sie reden, um letztlich auch die Sportler, die davon betroffen sind, adäquat zu versorgen.
Vielen Sportlern, so stellte Carsten Henke fest, fehlt in ihrer Jugend eine wichtige Grundlage für die seelische Gesundheit im Leben, die Nestwärme. Schon sehr früh entbehren sie für ihre sportliche Karriere das Zuhause, wechseln Schulen, Clubs und Länder. Leistungsdruck, ständige und öffentliche Bewertung, sportliche Misserfolge, Verletzungen oder ein Schicksalsschlag in der Familie, all das kann dann irgendwann psychisch krank machen.
Natürlich wird sowas auch möglicherweise als Schwäche interpretiert. Und das ist ja gerade nicht Schwäche, sondern es ist eine Krankheit. Und die kann jeden von uns erwischen. Das ist ganz wichtig, dass man sich selber sozusagen im richtigen Moment dann auch Hilfe sucht und nicht glaubt, man sei selber schuld an dieser Erkrankung.
Das traditionsreichste Springen der Welt. Sie sind alle da. Altmeister Ludger Beerbaum.
Lange konnte sich Markus Stein Reitturniere nur auf seinem Laptop anschauen. Manchmal reichte selbst dazu die Kraft nicht mehr. Seinen richtigen Namen möchte der Springreiter nicht nennen. Er befürchtet, als psychisch krank abgestempelt zu werden, hat aber dennoch den Mut, öffentlich darüber zu sprechen. Sein Leidensweg begann 2011. Er befand sich in einem Formtief und hatte das Gefühl, nicht an die Erfolge, die er im Jugendbereich hatte, anknüpfen zu können. Zunächst war es nur ein Erschöpfungszustand. Dann wurden die Symptome schlimmer.
Zum Sommer hin war es dann besser, zum Herbst wurde es wieder schlimmer, dass ich dann über den Winter auch wirklich 3-4 Tage am Stück nur im Bett gelegen hatte, gar keinen geregelten Tagesablauf mehr hatte und dann den Sport auch überhaupt nicht. Na, dann in den Tagen, wo es gut ging, dann konnte ich dann wieder reiten und arbeiten. Und die Familie hat es natürlich direkt sehr hautnah mitbekommen, auch meine damalige Lebensgefährtin und mein bester Freund, auch die anderen jetzt eher nicht. Die hatten sich nur gewundert, wo war der? Dann standen wieder Turniere an, ich war angemeldet und bin dann nicht erschienen, was ungewöhnlich ist. Dann bekam ich mal den einen oder anderen Anruf, dann hatte ich dann immer eine Ausrede, ja, Fahrzeug in der Werkstatt oder Pferd verletzt oder bin selber krank und irgendwann ging mir natürlich auch die Ausreden aus. Dann war dann so weit, dass ich wirklich 2 Jahre lang gar keine Turniere mehr geritten habe und dann nur noch so zu Hause, wann es gerade passte, geritten bin, aber dann auch gar nicht so den Rhythmus hatte und gar nicht das ausschöpfen konnte, was ich auch normalerweise kann. Ja.
Der 33-Jährige, der nach dem Abitur eine Ausbildung zum Pferdewirt absolvierte, hatte einen eigenen Betrieb, in dem er Pferde ausbildete. Den musste er wegen seiner Erkrankung schließen. Sport und Beruf, bei ihm eine Einheit, beides brach weg. Tagesklinik, Hausarzt und Neurologe konnten nicht helfen. Seine Freundin musste ihm lange zureden, ehe er die Sprechstunde von Carsten Henkel an der Uniklinik in Aachen aufsuchte. Das war im Frühjahr 2016. 5 Jahre nach dem Ausbruch der Krankheit.
Es hat aber dann auch doch lange gedauert. Ich habe dann auch zwar wieder, also ich habe mich auch räumlich verändert. Ich bin in dieser Zeit umgezogen, also dieser eigene Betrieb wurde verkauft und bin dann zurück in den Betrieb, wo ich damals meine Ausbildung gemacht hatte, weil ich mich dann zurückerinnert hatte, dass das eigentlich eine sehr schöne Zeit in meinem Leben war. Dann dachte ich, gehe dahin wieder zurück und habe dann da auch so, ja gut, auch etwas Turnier geritten im Sommer und auch wieder angefangen zu arbeiten, aber nur wirklich auf 50%. Und der große Durchbruch kam dann dieses Jahr, Ende Januar. Hatte natürlich auch hier mit den Therapiestunden zu tun. Und da war eine Stunde, wo wir uns damals so ein Diagramm aufgemalt hatten, was halt an erster Stelle stehen würde, Arbeit, Sport und Privates, und da hat es irgendwie bei mir Klick gemacht, also ich muss jetzt wieder zurück und habe ab dem Tag, Folgetag halt mit dem Programm angefangen, was ich jetzt jeden Tag durchführe.
Ein Programm, in dem andere vielleicht eine Überforderung sehen würden. Für den Springreiter ist es die Rettung. Auch die Verantwortung für die Tiere hat ihn immer wieder aufstehen lassen.
Das ist momentan so, dass ich halt 7 Tage die Woche wirklich 10 Stunden in dem Betrieb bin und 8 bis 9 Pferde reite und auch gesagt habe, ich will wieder Sport reiten und Blick jetzt zurück. Gut, es fing natürlich an. Ich war am Anfang an nicht direkt sehr erfolgreich. Ich musste erstmal wieder da reinkommen und auch mal wieder die Kraft bekommen und habe jetzt zurückblickend die erfolgreichste Saison meines Lebens geritten. Habe also dieses Jahr jetzt an die 35 Platzierungen, 8 Siege und auch 2 höhere Siege, die ich vorher in meinem Leben noch nicht hatte. Und bin da auch wirklich so ein bisschen stolz auf mich selber und sage, das habe ich aber auch nur geschafft durch dieses stramme Programm, was ich mir da jetzt zugemutet hatte. Ohne wäre ich, glaube ich, da nicht mehr zurückgekommen.
Carsten Henkel, der den Springreiter in der speziellen Sprechstunde für Sportler am Uniklinikum Aachen betreut, weiß, ein probates Mittel gegen Depressionen ist es, körperlich aktiv zu sein. Das gilt für Leistungssportler und Sportverweigerer gleichermaßen.
Wir benutzen ja auch Sport als Therapeutikum bei psychischen Erkrankungen. Und man weiß zum Beispiel, dass dadurch bestimmte Hirnareale, die bei der Depression verkleinert sind, größer werden können, dass sich Zellen wieder teilen können im Gehirn, wie sie zum Beispiel eben so wie bei antidepressiver Medikation auch durch Sport selber dann eine Verbesserung auch strukturell und funktionell im Gehirn selber verursachen können.
Es kann auch Teil des Gesundwerdens sein, in der Öffentlichkeit über die Krankheit Depression zu sprechen. Einige bekannte Sportler, Trainer und auch Künstler hatten dazu in den Jahren nach dem Tod von Robert Enke den Mut. Markus Stein konnte sich dazu jedoch nicht entschließen.
Weil die Allgemeinheit ja doch noch nicht so aufgeklärt ist über das Thema oder sich dann das auch nicht verstehen könnte, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich hatte mit sehr starken Depressionen zu tun und musste jetzt auch immer höllisch aufpassen, nicht wieder da rein zu geraten. Also man würde dann doch etwas belächelt oder für verrückt gehalten oder was. Wenn man jetzt sagt, er hatte Magengeschwür, der konnte nicht, dann okay. Aber wenn man jetzt sagt, ich war depressiv, dann sagen sie ja, der hat einen Vogel oder sonst was, den können wir nicht für ernst nehmen und das scheue ich, also besonders so das Umfeld, die würden das alle nicht so einfach aufnehmen und akzeptieren. Die würden einen dann doch eher belächeln oder doch da Scherze drüber machen oder sonst was.
Den Sportreiter schreckt auch das Beispiel eines Bekannten ab. Kaum älter als er, früher sehr sportlich, ist er jetzt depressiv und arbeitsunfähig. Die Umwelt reagiert nicht nur mit Unverständnis, sondern mit Hohn.
Ich habe Kontakt mit seinen früheren Kollegen und da geht das immer nur, der Faulpelz, der Schmarotzer und hat keinen Bock und sowas. Solche Sprüche muss man sich dann immer anhören. Da denke ich immer, Mann, was seid ihr in der Beziehung einfach unaufgeklärt und ihr habt einfach keine Ahnung, er kann nicht anders. Aber wenn ihn dann noch verteidige, bekomme ich dann auch noch blöde Sprüche zu hören und ist halt noch schwierig, das Thema.
40.000 Menschen waren bei der Trauerfeier für Robert Enke in der Arena in Hannover. Tausende kamen in die Kirche zum Trauergottesdienst. Und auch wenn sich vieles getan hat, die Worte, die DFB-Präsident Theo Zwanziger und Bischöfin Margot Käßmann damals sagten, gelten heute immer noch.
Fußball darf nicht alles sein. Denkt auch an das, was im Menschen ist, an Zweifeln und an Schwächen.
Wie traurig ist es, dass jemand nicht wagen kann, über Depression und Krankheit zu sprechen, weil unsere Gesellschaft das als Schwäche ansieht? Dafür darf es keine Pfiffe geben in unserem Leben.